Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian von Riva.
Ja. Riva oder Rivia?
Rivian.
Ja.
Ja, das ist ja nicht ganz klar.
Ja, es ist. Da sind wir jetzt schon mitten in der Fan-Diskussion und haben wahrscheinlich morgen irgendwie abgesägte Pferdeköpfe im Bett, weil wir uns hier auf die falsche Seite geschlagen haben.
Ja, und
haben.
Dann natürlich die alte Diskussion Englisch oder Deutsch, ne?
Ja. Aber bevor wir einsteigen, ein Hinweis in eigener Sache. Uwe, ich weiß nicht, ob du mitgezählt hast. Das ist unsere 48. Folge.
Der Countdown läuft.
Der Countdown läuft bis zu unserem Jubiläum. Dann sind wir schon 2 Jahre im Geschäft.
Ja.
Und machen bald unsere 50. Folge. Und wir hatten es schon in den sozialen Netzwerken angekündigt. Wir würden das Jubiläum gerne mit euch zusammen feiern und gerne von euch wissen oder Tipps bekommen oder Anregungen bekommen, wie wir es machen sollen.
Ja.
Also wollt ihr ein Live-Event oder gibt es einen bestimmten Film oder eine bestimmte Serie, die wir unbedingt zu unserem Jubiläum besprechen wollen? Oder irgendwas ganz anderes? Oder wollt ihr, dass wir verrücktes Merchandising verkaufen?
Und unsere hässlichen Gesichter auf YouTube vielleicht mal.
Also schreibt uns das auf Instagram, popcornpilger_podcast. Ja. Da sind wir vertreten. Auf Facebook sind wir vertreten als die Popcornpilger. Wir haben unsere eigene Internetseite www.popcornpilger.de. Und dort findet ihr zahllose Gelegenheiten und Möglichkeiten, Kontakt zu uns aufzunehmen. Und wenn ihr eine Idee habt und sagt, boah, wenn die jetzt schon 50 werden, da will ich mit dabei sein, dann schreibt uns
großes
eure
Event
tollen Ideen.
In der Bonner Innenstadt mit Feuerwerk.
Ja, wenn es ein Feuerwerk sein soll, dann ist es dann ein Feuerwerk.
Und dann, um es mit Mel Brooks zu sagen, dann gibt es Merchandise, Popcorn-Pilger, der Flammenwerfer, der letzte Schrei bei den Kindern.
Aber heute geht es vor dem Jubiläum um Geralt.
Reichet Gold eurem Hexer.
Geralt von Riva. Ritterspawn.
Super toll.
Yennefer von Wennerberg.
Wengerberg,
ja.
Triss Merigold.
Und
ach ja,
Wilgefortz von Roggeveen.
Ja.
Also eins muss ich wirklich sagen, die Namen sind das Beste, finde ich.
Ja, die sind super.
In den Büchern, in den Computerspielen, in der Serie, die Namen, finde ich, sind das Beste.
Ich frage mich auch, wie der Sapkowski oder Sapkowski oder wie auch immer. Ich habe mir sagen lassen, den Vornamen spricht man Andrzej aus.
Ja. Das stimmt auch.
Ja, und nicht Andrzej oder Andrzej. Das sind einfach immer zu viele Konsonanten im Polnischen. Aber wie der auf diese tollen Namen kam, ja, das ist ja ein Geniestreich. Die höre ich auch so gerne.
Ja.
Ja.
Also, The Witcher, top aktuell, gerade auf Netflix, die erste Staffel angelaufen. Erster Wehmutstropfen. Ich habe gelesen, die zweite Staffel wird nicht vor 2021 kommen.
Oh.
Ja, also wir werden mehr als ein Jahr warten müssen.
Na gut, dann haben alle nochmal die Zeit, die Bücher jetzt nachzulesen.
Dringende Empfehlung, ich habe es auch getan.
Ja, aber du hast die Kurzgeschichtenbände nicht gelesen.
Und ich habe auch die Computerspiele nicht gespielt. Aber ich habe die
ohne
Bücher.
Die Computerspiele, da gebe ich dir Brief und Siegel, hätte es die Serie nie gegeben.
Ja, aber dann gucke ich mir einfach auf YouTube ein Let's Play an.
Bei Gronkh oder so, kleiner Werbeblock. Warum hat uns das interessiert? Ganz abgesehen davon, dass das meines Erachtens auch ein bisschen Pflichtprogramm ist, also in einer gewissen Popkultur, Nerdkultur und jetzt, wo Game of Thrones weg ist, da musste man da zumindest mal reingucken. Aber warum interessiert uns das als Popcorn-Pilger?
Genau, das wollte ich dich gerade fragen.
Denn eigentlich wollen nicht zu viel über die Bücher sprechen, mehr über die Serien, aber der Kenner, ob jetzt Bücher oder Serien, der weiß ja eigentlich, dass es auch sehr viel um Religion geht. Und in den relativ wenigen Folgen dieser ersten Staffel, ist das ja ein Beiphänomen. Das spielt nicht die Rolle, wie wir sie hätten vermuten dürfen. Mhm. Und da frage ich mich ja dann schon, warum? Gerade wo sich der Autor eigentlich sehr gerne in seiner Welt, die ja auch eine gewisse Parallelen zu unserer Welt hat und auch die Probleme sind sehr parallel, ja an mittel- und osteuropäischen Gesellschaftsphänomenen, zum Beispiel auch dem polnischen Katholizismus, sehr gerne abarbeitet. Mhm. Das hast du ja im Vorgespräch auch schon gesagt. Das habe ich mir nicht ganz erklären können, warum gerade das so ein bisschen raus ist. Möglicherweise um diese Nilfgaarder Ideologie, die ja doch schon stark gemacht wird, denn dieses Nilfgaard wird ja als die große Gegenübermacht dargestellt und wo in den Büchern da der Imperator auch nochmal zu Wort kommt und seine Gedanken da mitspielen und man auch merkt, das sind nicht alles jetzt die bösen Menschen, kreiert die Serie hier das Dunkle gegenüber. Also auch die Bücher beschreiben eigentlich die Rüstung der Nilfgaarder immer als dunkel. Mhm. Aber die sind ja hier in der Serie geradezu dämonisch auch. Und diese Opferbereitschaft entspricht zwar dem, was ich so als Vorstellung von diesem großen Imperium da hatte, aber das ist ja, du wirst dich erinnern, Geralt bricht aus, entkommt und nimmt sich dann so einen Nilfgaarder Soldaten und will den ausfragen. Und der ist also wie benebelt von seinem Fanatismus, dieser Soldat, ja, und stirbt dann auch, bevor er ihm da seinen indoktrinierten Spruch über die weiße Flamme sagen kann. Also das ganze System wirkt wie ideologisierte, religionsfanatische, willenlose Massen.
Ja, das sehen wir an den Nilfgaarder Magiern, die mehr oder weniger unfreiwillig zu Kanonenfutter werden.
Für so ganz kleine Benefits sterben die da massenweise.
Werden da eben vernunftbegabte Wesen ausgenommen. Oder eben die einfachen Fußsoldaten, die bis in die letzte Haarspitze hinein indoktriniert sind und durchformt sind und also auch noch bis zum letzten Atemzug da ihr Credo runterbeten können. Tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen, als ich die Bücher gelesen habe, es geht dort immer wieder um auch Autoritäten, die auftreten und eine bestimmte Handlungsweise von ihren Untergebenen einfordern, aufgrund von religiösen Vorschriften und anderen Personen, die meistens dann darunter stehen und da sich dran reiben oder eben zu Erfüllungsgehilfen werden. Ja. Und es geht ganz häufig darum, das Richtige zu tun, auch im Angesicht von einer Autorität, die vielleicht aufgrund einer göttlichen Autorität, die dahinter steht, etwas von mir verlangt, was eigentlich meinem Gewissen zuwiderläuft. Und da finde ich den Geralt tatsächlich einen interessanten Charakter, die Titelfigur. Denn es geht, und das kommt auch in der Serie gut zurecht, es geht eigentlich ihm ständig um den auch einen inneren Kampf, das geringere Übel, das größere Übel.
Dann will ich lieber gar nicht.
Oder gar nicht zu wählen, bevor ich etwas Falsches tue. Aber es geht auch eben angesichts von Autoritäten, die etwas von mir verlangen, sich durchzusetzen und zu sagen, ich tue aber das, was ich für richtig halte.
Ja.
Und von dem ich der Meinung bin, dass es das Richtige in dieser Situation das Richtige ist. Auch wenn es vielleicht unter Umständen sogar meinem Berufsethos widerspricht.
Mhm.
Und deshalb finde ich diesen Hexer, Geralt von Riva, so interessant, weil das ist so ein schöner, auch in der Serie, so ein schöner Anti-Held.
Gut gesagt.
Also man würde sagen, auf gut Deutsch, man hat so den Eindruck, mit dem wird ständig der Boden gewischt. Der kriegt einen drüber, wird ohnmächtig, wacht wieder irgendwo anders auf, stolpert so, obwohl er natürlich ein super Kämpfer ist und die super Skills hat. Ja, stolpert er irgendwie so ständig in irgendwelche Situationen rein.
Und ohne seinen Kumpel Rittersporn hätte der nicht mal gute Publicity und würde aus jedem Dorf gejagt werden mit Mistgabeln.
Und ist aber von der ersten Folge an damit konfrontiert, dass Leute etwas von ihm verlangen, was er nicht machen will. Und er mit sich selber und mit den anderen darum ringt, was ist das Richtige jetzt zu tun. Und ich glaube, da sind wir bei einem Thema, mit dem wir sehr gut was anfangen können. Als Popcorn-Pilger.
Ja, ich würde da noch ein bisschen dran schleifen wollen. Eine der, so würde ich sagen, wenigen Schwächen dieser Serie ist eben, dass sie es sich einfacher macht als die Bücher oder auch die Spiele, die nämlich nicht mit Schwarz und Weiß arbeiten, sondern mit ganz, ganz vielen Grauschattierungen. Während man in der Serie schon eher eine Parallele sieht zu eine Art von Populismus, den wir heute eher haben. Da sind hier die vielleicht nicht perfekten, aber doch ja eigentlich in ein System eingebetteten Leute, das wir ja alle stützen wollen. Und das ist ja besser als die Alternative, nämlich das Dunkle und Finstere da drüben. Und da hast du dann gar nichts mehr. Also die Serie macht das ziemlich stark. Du hast irgendwann nur noch
Sklavenarbeit.
Hat auch so, Und so das Reich von der Königin Kalante, ja, da leiden die Bauern auch, das ist richtig. Aber das ist ja immer noch besser als Nilfgaard. So, oder Zaubererrat, die sind sie nicht grün und die sind machtaffin. Aber das ist ja immer noch besser, als wenn du dich da bei Nilfgaard auf die Liste schreiben lässt. Und das macht die Serie mir ein bisschen zu einfach. Vielleicht hat sie dann später noch die Zeit, das ein bisschen besser zu machen. Aber so stimmt sie eigentlich ein in die Art, wie wir langsam wieder Geschichten erzählen, nämlich es gibt entweder gut oder böse. Mhm. Geralt wiederum ist sehr gut gezeichnet, denn der will nicht gut sein. eigentlich. Also der hat jetzt nicht das Anliegen, in ritterlicher Mission einen Wertekanon zu verteidigen, sondern er will nicht das Falsche tun. Mhm. Das ist ein Unterschied. Also das ist seine Profession, da ist er, wie wir so nur in Anspielungen erfahren, ja auch nicht ganz freiwillig geschehen. Eigentlich gar nicht freiwillig, aber er lebt da jetzt und er hat da auch seine, ja sagen wir mal, umstandsbedingte Familie gefunden. Sein Mentor wird ja am Ende zumindest noch angedeutet, man hört die Stimme und so weiter, der wird sicherlich später noch eine größere Rolle spielen. Also es gibt da Personen, denen er was zu verdanken hat und wo seine Loyalitäten liegen. Im Großen und Ganzen versucht er mit diesem Beruf aber einfach über die Runden zu kommen und sich nicht ob seiner Fähigkeiten von diesen Mächten vereinnahmen zu lassen für das, was ihm gegen den Strich geht. Er ist eben, wie du sagst, der Anti-Held, weil er das Richtige tut, aber nicht, weil er zum Richtigen aus innerem Antrieb geht, sondern weil er sich weigert, zum Spielball der Mächte zu werden, die ihm die ganze Zeit erzählen, ja, aber vielleicht ist das nicht das Beste, aber wir müssen das ja machen, weil da drüben ist ja das noch Schlechtere. Gleich in der ersten Folge wird das ganz klar gemacht, ne, das größere Übel. Und das ist mit das Sympathischste an dieser Gestalt, ist völlig egal, ob man Bücher, Spiele oder Serie guckt, er kämpft gegen das Schicksal. Das ist so sein ewiges Thema. Alle erzählen ihm was von, du bist bestimmt dazu. Und das ist ja auch Ideologie, ja, an eine Vorbestimmung, also an eine Bestimmung zu glauben.
Sein eigenes Vorsehung, Schicksal, seine eigene Schicksal. Vorsehung, ja. Und auch die Vorsehung, die ihn an Ciri bindet.
Ja.
Das, also Vorsehung ist mit eines der zentralen Themen. Ja. Und aber eben nicht hier als etwas, was man auch aus Fantasy-Literatur und Fantasy-Filmen kennt, als etwas, was am Ende zu einem guten Ende führt, weil jemand sich gegen die Widrigkeiten durchsetzt und die Queste, die ihm aufgetragen ist, erfolgreich löst und er am Ende seine Bestimmung erfüllen kann, zum Beispiel König zu werden oder wieder in sein Heimatdorf zurückzukehren und zu heiraten und Kinder zu bekommen, sondern hier ist die Vorsehung etwas, an dem sich permanent gerieben wird.
So ist es.
Und überhaupt nicht schön ist. Und eigentlich diesem armen, man möchte sagen, man möchte den in den Arm nehmen, ja, den armen Geralt, und sagen, komm, du bist trotzdem ein netter Kerl.
Also meine Verlobte möchte den bemerkenswert stark in den Arm nehmen. Das ist ein großer Fan. Aber gut, Henry Cavill würde ich auch gerne machen. Gut. Ja, daran reiben die sich. Ich bin mir aber noch nicht ganz mit mir ins Reine gekommen, ob dieser Geralt der Serie, also wie der selber zu diesem Begriff der Vorsehung so steht. Ich habe das bisher so verstanden, wenn wir das Beispiel er und Ciri nehmen, die ganze Zeit sagen sie ihm, ja, das ist das Kind der Vorsehung, du musst da jetzt und oder wir wollen dich davon abhalten, obwohl es die Vorsehung ist. Und Geralt fordert ja dieses Recht dann auch ein. Er kommt ja, um sie abzuholen, so wie das dann abgemacht war. Ich glaube aber nicht, weil ein Gesetz der Vorsehung es sozusagen schicksalhaft ihm aufnötigt, sondern dann um seine Aufgabe dem Kind gegenüber willen. Also er sieht die politischen Zusammenhänge, er sieht, was da kommen kann und er macht das um des Kindes willen, weil es das Richtige ist, dieses Kind zu beschützen und nicht, weil er irgendwie gezwungen ist dazu, sondern es ist etwas passiert, was ihm aus der Tradition heraus eine Pflicht aufnötigt, sich zu kümmern, und das tut er. Und zwar, weil er es um dieses Wesen willen tun will.
Und dann endet es, wie in der griechischen Tragödie dann auch enden muss. Man verweigert ihm das Kind. Und alle, die sich auskennen, sagen, das ist ein hohes Gesetz, ein göttliches Gesetz, das darf nicht gebrochen werden. Sonst und der Untergang von Cintra, es bleibt am Ende offen, aber es lässt sich so deuten, dass der Untergang von Cintra eigentlich nur passieren kann, weil die Königin sich dem Gesetz der Vorsehung widerspricht.
Und das wäre dann meine Frage, wäre also all das mit Nilfgaard und so weiter entsprechend nicht passiert, wenn Ciri früher in Geralts Obhut gekommen wäre? Und das, glaube ich, wäre auch Geralts Einwand gewesen. Also darum ging es nicht. Er musste das erfüllen, gerade weil er Ciri aus der Gefahrenzone dessen bringen wollte, was sich schon lange und unter ganz anderen Bedingungen am Horizont abspielte. Ich finde eigentlich auch, um seinen Charakter zu unterstreichen, eine der späteren Szenen, so kurz bevor er sie dann trifft, ist ja, wie er diesen Krämer da, der da die Leichen aus innerem moralischen Antrieb beiseite schafft und begraben will, wie er dem dann hilft. Das will er nämlich eigentlich ja gar nicht. Aber es wäre falsch gewesen, den, der ein gutes Anliegen hat, einfach sich selbst zu überlassen. Und er hilft ihm dann doch. Im Zweifel kann er nicht anders, als seine Werte nicht zu verraten. Und das täte er, wenn er sich zum Spielball machen lassen würde, zum Beispiel. Oder das täte er, wenn er den Bauern einfach diesen Gulen überlassen würde und so weiter. Und das täte er auch, wenn er Ciri zur Figur der Vorsehung einfach werden lassen würde. Und obwohl sie, wie alle sagen, so miteinander verbunden sind, entreißt er sich diesem Plattengesetz der Vorsehung und wird zu einem eigenständigen Individuum, indem er sie nämlich um ihrer selbst willen sucht. Schicksal ist ja so ein metaphysisches Ding, ne?
Ja.
Die griechische Mythologie, das ist, glaube ich, die richtige Anspielung gewesen. Eine Tragödie, da spielen ja immer Mächte im Hintergrund, ziehen die Fäden.
Und egal, wie sehr man sich bemüht.
Die wir klein und wir müssen am Ende dann doch.
Ja.
Ja. Es wird sehr spannend, wie Gerald sich daraus laviert.
Wir werden es sehen.
Ob er sich rauslaviert. Was ist das?
2021,
um Gottes Willen.
Ganz so lange müsst ihr nicht warten auf unsere neue Folge. Die kommt dann wieder in 2 Wochen. Und nochmal der Hinweis, schreibt uns auf unseren Kanälen, bei Instagram, bei Facebook, auf unserer Internetseite, wenn ihr euren Teil beitragen wollt zu unserem Jubiläum, zur 50. Folge der Popcorn-Pilger in dann 4 Wochen. Also bis dahin, alles Gute.
Alles Gute.